Sie hören den Kurier.
Der Schritt weiter ist aus meiner Sicht, und das möchte ich heute auch hier und heute bekannt geben, dass wir den Lockdown, der sich darauf konzentriert hat, die Schulen zu schließen, und den Lockdown, der sich darauf konzentriert hat, den Handel zu schließen, mit Montag nicht fortsetzen werden.
Alia Iacta est. Die Entscheidung ist gefallen. Das Burgenland beendet ab Montag den Lockdown und beendet somit auch die Lockdown-Partnerschaft, wenn man es so nennen will, mit Wien und Niederösterreich. Das hat Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil, SPÖ, heute bekannt gegeben. Aber was für Folgen wird das denn jetzt haben? Lassen die Zahlen diesen Schritt überhaupt zu und wird es bald neben regionalen Schließungen auch weitere regionale Öffnungen geben können? Darüber spreche ich in der heutigen Folge mit Komplexitätsforscher Peter Klimek und frage ihn dabei auch, wie lange uns Corona eigentlich noch begleiten wird. Außerdem verrate ich euch, ob ihr nächste Woche aus Wien oder Niederösterreich ins Burgenland einkaufen fahren dürft. Mein Name ist Carolina Bartosch und ich sage herzlich willkommen zum Daily Podcast des Kurier am heutigen Mittwoch. Eigentlich wollte meine Kollegin Caroline Ferstl gestern schon über die Lockdown-Entwicklungen sprechen. Aber dann ist, wie ihr ja wisst, Rudi Anschober von seinem Amt als Gesundheitsminister zurückgetreten. Falls ihr da noch nicht am neuesten Stand seid und alles über den neuen Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein wissen wollt, dann hört doch gleich in die Folge von gestern hinein. Nachdem das gestern natürlich das Thema des Tages war, sprechen wir heute darüber, wie es mit den Lockdowns in Österreich weitergeht. Oder eigentlich müsste ich sagen, nicht weitergeht. Denn heute hat, wie eingangs erwähnt, der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil bekannt gegeben, dass das Burgenland nicht wie Wien und Niederösterreich den Lockdown verlängern wird. Das heißt, ab Montag dürfen im Burgenland Schulen, körpernahe Dienstleister wie Friseure und der Handel wieder aufsperren. Eintrittstest wird es für den Handel vorerst keine geben, denn dafür fehlt im Moment noch die rechtliche Grundlage. Aber heißt das auch, dass ihr aus Wien oder Niederösterreich ins Burgenland einkaufen fahren dürft? Um es kurz zu machen, nein. Denn wer in Wien oder Niederösterreich wohnt, darf ja bis zum 2. Mai das Haus oder die Wohnung nur verlassen, wenn es unbedingt notwendig ist. Das Einkaufen von Gütern des täglichen Bedarfs, wie etwa Essen oder Medikamente, deckt das ab. Eine Shoppingtour in Parndorf fällt allerdings nicht darunter. Die Frage ist halt nur wie immer, wie wird das kontrolliert, beziehungsweise wird das überhaupt kontrolliert? Vom Kurier befragte Parndorfer haben jedenfalls auf die Frage, ob Wiener oder Niederösterreicher am Montag wieder heimgeschickt würden, wenn sie sich auf dem riesigen Parkplatz vor den Modegeschäften einpacken, nur milde gelächelt. Um die Öffnungsschritte genau im Blick zu halten, soll in der Region rund um Neusiedl am See und Parndorf jedenfalls besonders viel getestet werden. Zuständig dafür ist der Umweltmediziner Hans-Peter Hutter.
Ziel ist, dort eine Vollerhebung zu machen. Diese Vollerhebung bedeutet, dass man möglichst viele Personen dort testet, und zwar in sehr engmaschigem Zeitverlauf. Dieses Konzept gibt uns die Gelegenheit, so einen Öffnungsschritt tatsächlich einmal abzubilden epidemiologisch.
Im Burgenland können sich die Menschen also wieder auf Öffnungsschritte freuen. In Wien und Niederösterreich müssen sie noch darauf warten. Wir wollten wissen, was die Menschen so dazu sagen und haben uns für euch mal umgehört.
Ja, schade, sehr schwierig psychologisch gesehen für alle Menschen hier. Und ich finde auch, dass sehr viel zu viel Angst behaftet ist in Europa und dass die restliche Welt anders mit diesem Thema umgeht.
Ich denke, dass es wichtig ist, die Maßnahmen jetzt mal ernst zu nehmen und zu schauen, dass man die Zahlen so weit runterbringt, dass man wieder danach richtig aufmachen kann und nicht so halb-halb.
Gemischte Gefühle. Also ich bin nicht ganz unglücklich, weil ich weiß, es muss irgendwas passieren, dass es sich bessert. Aber gleichzeitig möchten wir halt trotzdem irgendwie seine Freiheiten genießen können.
Doch wie sieht ein Experte die Situation? Ist die Entscheidung von Landeshauptmann Doskozil ein Schritt in die richtige Richtung oder ist es dafür noch zu früh? Können wir uns in Österreich neben regionalen Schließungen vielleicht auch bald auf regionale Öffnungen freuen? Oder träumen wir da ein bisschen zu sehr? Um darüber zu sprechen, bin ich jetzt mit dem Komplexitätsforscher Peter Klimek verbunden. Herr Klimek, Wien und Niederösterreich haben den Lockdown ja bis 2. Mai verlängert. Der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil hat heute bekannt gegeben, dass dort der Lockdown nicht erneut verlängert wird. Wie bewerten Sie denn diese Entscheidung?
Ja, die Lage im Burgenland ist so zu beurteilen, dass dort sowohl die Infektionszahlen jetzt doch deutlich rückläufig sind und dass auch die dort die Positivitätsrate, also die Anzahl der Tests, die positiv waren, auch im Fallen ist. Und normalerweise, wenn sowohl die Infektionszahlen fallen, als auch die Positivitätsrate in den Tests, ohne dass man dabei die Teststrategie ändert, dann ist das ein untrügerisches Anzeichen, dass er wirklich jetzt eine Abwärtsentwicklung eingesetzt hat. Wenn man sich dann das Burgenland genauer regional anschaut, sieht man, dass dort die Regionen mit den höheren Inzidenzen eher im Süden liegen, Bezirk Oberwart zum Beispiel, während man da zum Beispiel Eisenstadt-Umgebung, Neusiedl, dort eine dann doch geringere Inzidenz hat. Das heißt, da kann man die Entwicklung im Burgenland jetzt schon ein wenig entkoppelt sehen von der Entwicklung, wie wir sie in Niederösterreich und Wien sehen. Wenn es in Burgenland nochmal kritisch wird, dann ist es momentan eher im Süden zu sehen. Der wird mitversorgt von der Steiermark, also eher von der Steiermark als von Wien. Und dann ist die nächste Sache, dass das Burgenland an sich ist ein eher kleines Bundesland, hat an sich wenig Spitzenmedizin und ist damit auch mehr auf die überregionale Mitversorgung natürlich angewiesen. Und dann kann man sich auch solange dann in der Steiermark die Situation nicht kritisch ist und die Hochinzidenzgebiete mitversorgen können im Burgenland, ist das dann auch nicht so schnell kritisch. Ob das ein verantwortungsvolles Vorgehen ist, ist natürlich eine andere Sache. Das heißt, ich würde da schon das Thema Burgenland ein bisschen mittlerweile entkoppelt von Wien, Niederösterreich sehen. Wir sehen in Niederösterreich auch einen Rückgang in den Zahlen. Wir sehen in Wien, hat sich das aber jetzt noch nicht in dem Maße ereignet, wo es eigentlich am kritischsten ist. Das heißt, da war eine Verlängerung von Wien, insbesondere in Wien, da unumgänglich. Und auch Niederösterreich ist einfach nicht aufgrund der Pendler, aufgrund des geteilten Mobilitätsraums eigentlich nicht von Wien zu trennen. Mhm. Von daher ist es jetzt schon nachvollziehbar, dass diese regional unterschiedlichen Entscheidungen getroffen worden sind. Insgesamt die Öffnungsschritte im Burgenland muss man dann auch hinter dem Hintergrund sehen, dass wenn wir konsequent regionalisierte Öffnungsschritte setzen, müssen wir uns auch darauf vorbereiten, konsequent regional wieder Maßnahmen, Verschärfungen zu akzeptieren. Wenn jetzt sich in ein paar Wochen diese Öffnungsschritte im Burgenland als zu viel erweisen, dass man dann in einzelnen Bezirken idealerweise möglichst früh dann mit Gegenmaßnahmen ansetzt. Da hat sich ja das Konzept der Ausreisetests zum Beispiel sehr bewährt, oder der lokalen Quarantäne von Bezirken, wie wir es in Hermagor oder in St. Johann gesehen haben. Und das ist natürlich auch ein Mittel, das man in Wien oder Niederösterreich weniger anwenden kann.
Weil Sie den regionalen Plan jetzt gerade schon angesprochen haben, finden Sie rückblickend betrachtet, dass dieser Plan, regional zu schließen, wo es notwendig ist, bis jetzt so in Österreich gut funktioniert? Ist das der richtige Weg, den wir da gerade einschlagen?
Also was wir sehen, ist eben, dass diese regionale Maßnahmensetzung und insbesondere, dass die Hochinzidenzgebiete mit den Ausreisetests ab einer Inzidenz von 400, dass das eigentlich bis jetzt immer Wirkung gezeigt hat. Insofern ist das schon der richtige Pfad. Oder sagen wir mal so, ist ein wichtiger Baustein in einer Gesamtstrategie, um da jetzt die Öffnungsschritte sicherer zu gestalten. Also das heißt, dass man sich Öffnungsschritte erlauben kann, solange die Entwicklung in den Inzidenzen nachhaltig am Weg runter ist. Es wird immer wieder vorkommen, dass das dann lokal zu Beschleunigungen im Fallgeschehen kommen kann. Und dann ist eben diese regionalisierte Maßnahmensetzung ein wichtiger Baustein, um entgegenzusteuern. Mhm. Was wir im Sommer jetzt über Richtung Sommer hinterfragen können, ist natürlich diese Grenze von 400. Hoffentlich setzt sich dieser gesamtösterreichisch abnehmende Trend fort. Dann werden wir weniger und weniger Regionen mit einer Inzidenz von über 410 in Österreich. Das wäre dann eine Gelegenheit, um diese Grenze nachzuschärfen, schrittweise diese 400 in einem Bereich abzusenken, wo wir dann mit wesentlich niedrigeren Inzidenzen unterwegs sind, also im ersten Schritt vielleicht mal auf 300, 200. In weiterer Folge sollte dann das Ziel sein, dass man in einen Inzidenzbereich kommt, wie wir im letzten Sommer geschafft haben, und dass man, wenn wir dann in den Herbst 2021 gehen, auch nicht so schnell aus diesem Inzidenzbereich wieder rauskommen, um so eine katastrophale Entwicklung zu vermeiden, wie wir sie jetzt im letzten halben Jahr über gehabt haben.
Von Stimmen aus der Politik hört man jetzt auch immer mehr die Forderung nach schrittweisen Öffnungen, nach regionalen Öffnungen. Teilweise wird hier schon Anfang Mai oder Mitte Mai angedacht. Glauben Sie, wird sich das ausgehen?
Es wird sich in manchen Regionen, wird sich sicher machen lassen, in anderen weniger. Eine der Regionen, die da vorgeprescht ist, ist Tirol. Wenn man sich Tirol anschaut, wie Osttirol, wie Lienz dasteht, da ist man weit über eine Inzidenz von 400. Das heißt, hier jetzt von Zeiten an größeren Öffnungsschritten zu reden, wäre ein bisschen verwegen. Aber natürlich, wenn man sich dann als krasses Gegenbeispiel im Bezirk Schwarz hernimmt, wo schon ein Großteil der Bevölkerung durchgeimpft wurde, wird es dann natürlich auch noch schwer kommunizierbar, wenn dort das Fallgeschehen einschläft, wieso dort keine Erleichterungen möglich sind. Am Ende des Tages machen wir die Impfungen, um diese Öffnungsschritte setzen zu können. Das heißt, auch hier ist zu erwarten, dass wir da mehr und mehr Regionalisierung sehen. Die ist doch richtig so. Das Wichtige ist halt dann, dass man trotzdem gesamt gesehen einen stabilen, rückläufigen Trend beibehält bei diesen Öffnungsschritten und auf regionale Anstiege dann auch genauso konsequent mit regionalen Verschärfungen reagiert, als man dann auch regionale Öffnungen setzen möchte.
Mhm. Sie haben vorher schon gesagt, in Niederösterreich ist der Trend auch rücklaufend. In Wien ist es da leider noch nicht ganz so, hat ja auch vielerlei Gründe. Wie schätzen Sie denn die Situation ein? Wird der Lockdown nach dem 2. Mai in Wien und Niederösterreich Ihrer Meinung nach beendet werden können, vorerst?
Also es wird, und das ist ja jetzt schon geplant, dass insbesondere in den Schulen zu schrittweisen Öffnungen kommt, und das ist natürlich auch gut und wichtig, dass das passiert, wenn es die Lage hergibt. Insgesamt ist nach wie vor davon auszugehen oder zu erwarten, dass sich auch in Wien jetzt die Lage stabilisieren sollte. Es ist natürlich schwierig, heute haben wir gerade einen Tag gehabt mit sehr hohen Fallzahlen in Wien. Die Tage davor waren eher niedrig. Das heißt, da wird man einfach noch jetzt diese Woche schauen müssen, wie wirksam dieser Lockdown tatsächlich war. Natürlich sehen wir eine Wirkung, weil wir sehen ja auch, dass sich dieses Fallwachstum, was wir gehabt haben, dass das quasi weg ist, wenn wir dann auf einem Plateau sind. Und die entscheidende Frage ist jetzt, wie schnell kommen wir runter von diesem Plateau? Das wird sicher jetzt nicht so sein, dass wir in zwei Wochen nur mehr bei 100 Fällen in Wien stehen, aber dass wir jetzt in Richtung Ende April realistisch ist, dass wir uns Richtung einen Tagesschnitt über die Woche hinweg in Wien von 500 bewegen. Das sollte schon drinnen sein. Und eine ähnliche Kurve, wie es auch Niederösterreich gemacht hat, nur die halt da schon ein paar Wochen oder jetzt wenige Wochen früher dran waren. Also das scheint schon realistisch zu sein. Wieso? Weil wir langsam aber doch mit den Impfen weiterkommen und hier auch einen stetigen Gegendruck aufbauen, der uns erlaubt, diese Öffnungsschritte zu setzen, und weil auch hoffentlich der Frühling zurückkommt nach dem kleinen Wintereinbruch, den wir jetzt gehabt haben, um dann auch mit den unterschiedlichen saisonalen Komponenten, mit der Verschiebung von Aktivitäten nach draußen, was wieder mehr ermöglicht, aber dass es auch leichter wird, die Situation in Wien zu beherrschen.
Der Verlauf der Wellen in der Corona-Pandemie wird ja auch oft mit jenem Verlauf der spanischen Grippe verglichen. Da ist ja durchaus eine sehr hohe Ähnlichkeit zu erkennen, wenn man sich da die Grafiken anschaut. Bei der spanischen Grippe war es dann nach der dritten Welle quasi zu Ende. Wird das bei uns jetzt auch so sein, oder müssen wir im Moment davon ausgehen, dass es noch länger dauern wird, bis ein Ende in Sicht ist, ja, bei der Corona-Pandemie?
Also in der Tat ist es so, dass so historisch die Pandemien eine Tendenz dazu haben, so 1 bis 2 Jahre zu dauern, auch bei der spanischen Grippe, aber auch davor. Das war ja schon heute vor einem Jahr, wurde ja schon gesagt, eben das mit dem viel zitierten Marathonlauf, in dem wir da drinnen sind, und dass das mit 2 Wochen nicht erledigt sein wird. Ob es jetzt wirklich mit 1 bis 2 Jahren erledigt sein wird, das hängt einfach von vielen Faktoren ab, die wir heute noch schwer einschätzen können. Es besteht jetzt ein Risiko, dass wir, wenn wir eine hohe Zirkulation vom Virus in der Bevölkerung haben und gleichzeitig schon sehr viele Leute geimpft sind, dann haben wir quasi das perfekte Nährbecken, um Virusvarianten zu züchten, die dieser Impfantwort, der Immunantwort durch die Impfung entgehen können. Also eben weil wir dann wieder mehr Kontakt aufgrund von der Impfung zulassen und irgendeine Variante, die dann ein bisschen leichter durch die Impfung durchkommt sozusagen, hat dann sofort einen evolutionären Vorteil und wird sich allalong durchsetzen. Und deswegen ist jetzt ein entscheidender Punkt, um sowas zu verhindern und diese Pandemie insgesamt möglichst kurz zu halten, dass wir trotz der Impfung, trotz diesen ganzen Fortschritten nicht gewillt sind, eine hohe Zirkulation von dem Virus zuzulassen, sprich, dass wir mit möglichst niedrigen Inzidenzen vorgehen, dann ersparen wir uns dieses Problem, dass wir schneller und schneller neue Varianten sehen, die dann die bisher erreichten Fortschritte in der Impfung wieder schneller zunichte machen können. Darüber hinaus wissen wir auch noch wenig darüber, wie lange tatsächlich ein Schutz nach durchgemachter Infektion oder nach erfolgter Impfung aufrechterhalten ist. Auch das ist da eine Variable, die natürlich mit eingeht. Und zu guter Letzt eine große Quelle der Unsicherheit ist auch, dass wir wir dann in eine Situation reinkommen, wo wir einfach die Herdenimmunität wahrscheinlich nicht genau erreichen können. Das liegt an dem Grund, dass wir jetzt schon, ohne dass irgendwelche neuen Varianten daherkommen, haben wir jetzt schon eine infektiösere Variante, diese Stichwort B117. Und die hat auch diese Grenze von der Herdenimmunität, die man so bei 70% vor einem Jahr angesetzt hat, deutlich nach oben verschoben. Die liegt jetzt eher bei 85%. Und das heißt, dass solange wir keinen Impfstoff haben, der zum Beispiel für Kinder zugelassen ist, und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sich Hausnummer etwa 2/3 der österreichischen Bevölkerung impfen lassen wollen oder bis Sommer, heißt das, dass wir eigentlich eine Herdenimmunität bis zum nächsten Herbst nicht erreichen können. Das Virus wird wiederkommen. Die Frage ist nur, wie heftig kommt es wieder? Und für die mehrjährige Perspektive stellt sich dann in erster Linie die Frage, wie stark werden diese Gegenmaßnahmen dann noch sein, die wir benötigen? Es wird Gegenmaßnahmen brauchen, aber das heißt nicht, dass wir die nächsten 10 Jahre über mit Lockdowns zu tun haben werden, sondern wir werden nach wie vor zum Beispiel mit schnell adaptierten Impfstoffen dann Risikogruppen da die Impfung auffrischen müssen. Wir werden, wenn es lokale Ausbrüche gibt, dann vielleicht hier und da auch noch zum Beispiel eine Schule schließen müssen oder irgendwo anders Kontakte zu reduzieren. Das ist in Wahrheit nichts Neues. Das war jetzt mit der Grippe in sehr schweren Grippewellen auch schon so. Das ist uns nur nicht so aufgefallen. Mhm. Und dass wir in so einer Situation auch mit dem Coronavirus reinkommen, sprich in der Fachsprache heißt das Virus wird endemisch, kommt mit saisonalen Wellen, die dann halt immer jetzt von Jahr zu Jahr kleiner werden, jedes Jahr wieder. Das ist eigentlich die Situation, die momentan am wahrscheinlichsten in der Forschungswelt angesehen wird.
Das heißt, wir werden uns auf einen Alltag einstellen müssen, in dem wir lernen, mit Corona vielleicht in Wellen zu leben.
Ja, es wird einfach es kommt dann hoffentlich, und das erreichen wir, wenn wir jetzt keine unkontrollierte Zirkulation von dem Virus zulassen, dann kommt es hoffentlich zu einer Situation, wo das Virus einfach leichter kontrollierbar ist, wo diese Ausbrüche insgesamt viel zeitlicher und lokaler beschränkter sind. Und genauso wie wir jetzt schon unsere intensivmedizinischen Stationen so hingehend ausgebaut haben, dass wir mit der saisonalen Grippewelle umgehen können, wird das dann auch irgendwann beherrschbar werden mit der möglichen saisonalen Corona-Welle. Aber jetzt eben diese 2 Jahre, und das zeigt eben auch die Historie dieser ersten 2 Jahre, sind halt nur die kritische Phase, weil da noch kaum ein Immunitätsschutz in der Bevölkerung herrscht. Aber diese Phase sollten wir dann hoffentlich auch bald verlassen.
Okay, Herr Klimek, dann sage ich vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
Gerne, danke.
So schätzt der Komplexitätsforscher also die derzeitige Lage ein. Und während Burgenland die Lockdown-Partnerschaft mit Wien und Niederösterreich beendet hat, hat sich eine andere Partnerschaft aufgetan, allerdings in musikalischer Art und Weise. Denn Stones-Leadsänger Mick Jagger und The Foo Fighters-Frontman Dave Grohl haben jetzt gemeinsame Sache gemacht. Herausgekommen ist dabei der Song Easy Sleazy, in dem es inhaltlich auf satirisch-kritische Art und Weise um das Leben in der Pandemie geht. Laut Angaben des Label hat Jagger den Song während des Lockdowns Just for Fun geschrieben. Für Grohl, der selbst seit etwa 30 Jahren im Rock-Business unterwegs ist, geht damit ein Traum in Erfüllung. Auf Instagram schreibt er: It's hard to put into words what recording this song with Sir Mick Jagger means to me. It's beyond a dream come true. Just when I thought life couldn't get any crazier. And it's the song of the summer, without a doubt. Er meint also, es ist das Lied des Sommers. Bei uns lässt dieser ja wettertechnisch noch auf sich warten, aber das Lied spielen wir euch jetzt trotzdem schon mal. Egal, ob ihr Rock-Fans seid oder nicht, ich hoffe, ihr habt jetzt noch einen schönen Abend. Und wenn ihr Fans von unserem Podcast seid, dann hoffe ich, dass ihr uns jetzt gleich noch auf Apple Podcast, Fio oder Spotify abonniert. Produziert wird dieser Podcast von Elias Nadmesnik. Um Ton und Schnitt hat sich Dominik Kanzian gekümmert. Mein Name ist Carolina Bartosch und ich freue mich, wenn wir uns morgen wiederhören. Seconds coming late, and there's aliens in the day.